Deutschlandfunk Nova. 100.
Neulich war ich auf einer Party und habe mich mit zwei Freunden unterhalten, ein Pärchen. Die haben mir erzählt von ihrer letzten Afrika-Reise. Wie sie früh morgens los sind, in diesen großen Säugetieren hinterher mit einem Jeep, haben dann Löwen gesehen, Hyänen, Elefanten. Und zweimal beim Zuhören, muss ich wirklich sagen, hatte ich Gänsehaut. Wenn wir diese exotischen, mächtigen Tiere erleben dürfen oder wie in meinem Fall nur davon hören, dann passiert da was mit uns. Wenn wir diesen Tieren ganz nahe sein können, ja, dann springt da so ein Funke über. Für mich die Frage, funktioniert das genauso im Zoo? Ist vielleicht eine Typfrage. Jedenfalls können wir festhalten, der Wunsch, diese Tiere zu erleben, der ist sehr groß. Wenn du jetzt aber nicht mal eben in die Serengeti jetten kannst und vor allen Dingen, wenn du nicht gefressen werden willst, dann ist ja eigentlich die logische Folge der Zoo. Und wo so ein Zoo ist, da sind auch ganz sicher Zoogeschichten. Niloufar Elhami, Redakteurin der Sendung. Du hast ja gesammelt. Wie war das?
Wir haben Zoogeschichten gesammelt. Das war schwierig, weil es zu viele Zoogeschichten gibt. Es gibt wahnsinnig viele Zoogeschichten.
Ein Luxusproblem.
Ein Luxusproblem in diesem Fall. Aber der Anlass, dass wir überhaupt Zoogeschichten gesucht haben, ist unser erstes Stück, was wir gleich hören werden von unserem Autor Christian Rex. Der ist nämlich auf den Tierarzt Amir Khalil gestoßen von der NGO Vier Pfoten. Die sitzen da in Wien. Und Khalil rettet Tiere aus Krisen und Kriegsgebieten. Und Christian hat ihn während einer Rettungsaktion im Irak erreicht, in Mosul. Und ich kann da nur sagen, da geht es nicht um kleine Tiere. Und wie er das gemacht hat und was Christian da erfahren hat, das hören wir eben gleich.
Und uns hat jemand eine Zoogeschichte erzählt, und zwar Anja Rützel, Journalistin. Und die Geschichte, die Anja erzählt hat, spielt im Zoo von Stuttgart und handelt von Ernst Einer, wie sie ihn kennengelernt hat. Ernst Einer ist ein großer Ameisenbär und Anja erzählt uns, wie sie sich eigentlich Stück für Stück, ja, kann man sagen, in Ernst Einer verknallt hat und wie er dann ihr Leben veränderte.
Genau, und dann haben wir noch die Geschichte von Mpungu. Das ist der erste Gorilla, 1876, der in Deutschland zu einem Spektakel wurde. Und auch wenn es ganz toll war, dass ganz viele Deutsche diesen Gorilla sehen konnten, ist es natürlich eine Geschichte, die alles andere als lustig ist.
Das alles in der 100, Folge 137, Zoogeschichten. Ich bin Stefan Beuting, schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Wenn ein Löwe zubeißt, dann wird es ziemlich gefährlich. Löwen haben eine Beißkraft von so circa 180 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Wenn dich ein Bär mit seiner Tatze erwischt, dann kann das tödlich sein. Und so gefährlich das jetzt klingt, in der nächsten Geschichte geht es um einen Löwen und eine Bärin, Simba und Lula. Und trotz Beißkraft und starker Tatze sind die beiden weit und breit die schwächsten und gefährdetsten Tiere überhaupt. Das Problem ist, sie leben in einem Zoo. Und der Zoo ist der Zoo von Mosul. Im Oktober 2016 fingen in Mosul Kämpfe an. Und seitdem ist dort Krieg. Viele Tiere in dem Zoo von Mosul sind bei verschiedenen Raketenangriffen gestorben. Die anderen sind verhungert. Zum Schluss übrig sind Löwe Simba und Bärin Lula. Und klar ist, wenn denen nicht das Gleiche passieren soll, dann müssen die da raus aus Mosul. Und hier beginnt die Geschichte von Amir Khalil. Der ist Tierarzt bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Und Amir macht sich im Februar dieses Jahres auf den Weg nach Mosul, eben um Simba und Lula in Sicherheit zu bringen. Unser Reporter Christian Rex hat die ganze Zeit über Kontakt mit Amir gehalten, via Skype von Köln aus.
Ich befinde mich zwischen Mosul und Erbil. Stehen neben uns ein Löwe und ein Bär. Und das heute ist unser 8. Tag.
Am Checkpoint dort.
Leider.
Ein Löwe und ein Bär am Grenzübergang. Das erzählt mir Amir in unserem ersten Gespräch, das wir am 6. April 2017 über Skype führen. Amir ist ein besonderer Tierarzt, denn er rettet für Vier Pfoten, eine Tierschutzorganisation in Wien, wilde Tiere aus Krisenregionen in aller Welt.
Die Tiere sind seit 8 Tagen in den Transportkäfig, so dass es sehr, sehr schwer für die Tiere. Wir können die futtern, Wasser und wir warten immer noch auf eine Militärgenehmigung oder ein Wunder passiert.
Er, sagt er, versucht diesen Löwen Simba und die Bärin Lula von Mosul im Irak nach Erbil zu bringen. Erbil, musst du wissen, ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan. Das ist etwa 90 Minuten mit dem Auto von Mosul entfernt. Dort wären die Tiere in Sicherheit. während in Mosul immer noch gekämpft wird. Können Sie beschreiben, wie das gerade um Sie herum aussieht?
Es ist ein Grenzübergang, so viel LKW-Menschen, die versuchen raus oder rein. Alles muss mit Genehmigung sein. Es steht vor mir zwei Militärfahrzeuge. Es gibt zu viele Soldaten mit Gewehr. Und es gibt auch einen Secret Service Stelle von der irakischen Armee.
Von Erbil aus, so ist der Plan, will Amir die Tiere nach Jordanien ausfliegen. Aber davon ist Amir während unseres Gespräches noch weit entfernt.
Ein paar Kilometer sind die richtigen Kämpfer, aber man hört natürlich die Flugzeuge, man hört auch die Bomben oder die Missiles. Man hört das natürlich, man bekommt das mit. Ja.
Wie fühlen Sie sich da? Fühlen Sie sich in Gefahr?
So, es ist gefährlich, aber wir sind in einem Militärstützpunkt. Sie sind so beschäftigt, Menschen sterben und wir kümmern uns über einen Löwe und einen Bär. Einige haben gesagt, warum erschießen wir die Tiere nicht zum Beispiel? Ich verstehe das. Wir wollen nur, dass die Tiere raus und sie können weiterkämpfen. Wir wollen ihr Kriege nicht stoppen.
Und sind die Tiere in der Zeit jetzt betäubt oder drehen die ganze Zeit völlig durch? Oder was ist, was,
die sind
was?
Mittlerweile auch unberuhigt, müssen sich bewegen und das ist total unangenehm. Wir versuchen jetzt an anderer Stelle, wo wirklich die Tiere zu einem ruhigen Ort zu bringen, nicht weit von dem Grenzübergang, bis die nächsten Tage die Tiere rauskommen mit diesen Militärgenehmigungen.
Und wie wahrscheinlich ist das, dass Sie diese Genehmigung kriegen? Sie haben wahrscheinlich keine Ahnung, oder?
Wir geben nicht auf. Aha. Wir geben nicht auf.
Dann bleiben wir in E-Mail-Kontakt und dann schauen wir, wie sich die Sache entwickelt. Und wenn Sie wieder in Wien sind, dann treffen wir uns persönlich.
Alles klar.
Vielen Dank. Danke Ihnen sehr. Viel Erfolg. Ich drücke die Daumen.
Tschüss.
Okay. Are you the driver of this car?
Regulada, sir.
In dem Moment ist unser Gespräch eigentlich zu Ende. Aber keiner von uns legt auf. Amir, ich glaube, er geht irgendwie raus aus dem LKW, in dem er vorher irgendwie seine Ruhe haben wollte, um mit mir zu telefonieren. Und dann ist er da draußen und argumentiert irgendwie heftig mit irgendwelchen Leuten, die da um ihn rum sind. Und ich spüre zum ersten Mal, was da um ihn herum los ist, was an diesem Grenzposten tatsächlich abgeht. Ich sehe irgendwie die Soldaten, wie sie da mit ihren Kalaschnikows rumstehen. Und ich sehe an mir irgendwie debattieren mit irgendwem. Und ich höre LKW-Geräusche. Was genau da los ist, weiß ich eigentlich nicht. Dann, nach ungefähr 2 Minuten, bricht die Verbindung einfach ab. Dann höre ich 2 Monate erst später wieder von Amir und ich treffe ihn im Hauptquartier von 4 Pfoten in Wien. Amir ist so ein Typ, 52 Jahre alt, irgendwie so ein bisschen bärig, ein bisschen voluminös, hat ein unheimlich breites Lächeln, dass die Augen so richtig klein werden und ich habe sofort Vertrauen zu dem Mann.
Es war ein sehr entscheidender Moment. Wir haben fast 15 Stunden vor diesem Interview eigentlich einen Plan gemacht, dass am einfachsten, wenn wir diese Grenze verlassen, zurück nach Mosul und diesen Eindruck zu geben, dass die Tiere gehen zurück zum Tiergarten.
Aber nur den Eindruck effektiv?
Ja, den Eindruck. Das heißt, der Plan, den LKW fährt mit den Tieren drauf zum Tiergarten in Mosul.
Zu demselben, wo sie vorher waren.
Richtig. Mhm. Aber nicht die Tiere in den Käfig wieder zurückzubringen oder in ihren ursprünglichen Platz, sondern nur, dass es, sagen wir, ein Täusch oder ein Manöver und den Eindruck für den Militär und die Geheimdienste, dass die Tiere und diese Menschen und die Tierschützer sind zurück mit den Tieren zum Tiergarten.
Und jetzt in dem Moment geht mir ein Licht auf, als er mir erklärt, was eigentlich wirklich passiert ist, während wir da geskypt haben. Es ist so, eigentlich wollte Amir die Tiere im Zoo auf einen geschlossenen Laster umladen. Und der ursprüngliche Laster mit der offenen Ladefläche, der sollte leer nach Erbil in der autonomen Region Kurdistan fahren. Das Militär, das war der eigentliche Trick, die sollten denken, dass 4 Pfoten aufgibt und die Tiere in Mosul im Tiergarten lässt.
Und leider der Fahrer hat überhaupt nicht verstanden und da kam zu diesem Platz, wo wir waren, an der Grenzübergang. Und das war so, ja, irgendwie ein Pech. Da kommen 2 LKW an den gleichen Ort, die Tiere verladen von einem LKW auf den anderen.
Die haben die Tiere verladen nach unserem Interview?
Ja.
Ja. Obwohl du das eigentlich in einem Tiergarten machen wolltest.
Ja, ganz genau.
Oh nein, das ist ja...
So, es war wirklich, ich war sehr wütend.
Ja, weil dann war die Sache aufgeflogen.
Ja, ist alles war klar. Oh, auch der Militär hat das mitbekommen.
Oh nein.
Der Geheimdienst. Und wir waren gezwungen, genau an diesem Tag trotzdem zurückzufahren zum Tiergarten.
Wie verrückt eigentlich, ne? Also er muss aus dem LKW rausgeschaut haben, muss gesehen haben, dass sozusagen sein ganzer Plan da den Bach runtergeht. Und während der Zeit skypt er mit mir und versucht mir vernünftige Antworten zu geben. Es ist natürlich total bescheuert, weil der LKW-Fahrer einfach alles falsch versteht und die Tiere am Grenzübergang verlädt, anstatt erst am Zoo. Das Militär, die sind da natürlich direkt, die kriegen das komplett mit, fühlen sich hintergangen und schicken an mir und die Tiere wieder weg vom Grenzübergang, wieder zurück zum Tierpark in Mosul. Und das Ganze ohne Militäreskorte am späten Nachmittag. Und das ist ziemlich gefährlich, denn auch wenn der Ostteil von Mosul als befreit gilt, verstecken sich manchmal übrig gebliebene Scharfschützen des IS am Straßenrand.
Und kurz vor dem Tiergarten ist einige Rebellen haben auf uns gestoppt, weil es war späterer Nachmittag.
Ja. Rebellen?
Ja, die sind Rebellen. Und ich habe ehrlich gesagt auch Angst um den Team, um mich, um die Tiere, weil das war ein verlassener Ort.
Er war ungeschützt.
Ja. Ich habe zwei von meinem Team waren mit und ich glaube, ich habe gesehen, dass sie Angst haben. Alle reden Arabisch und laut.
Sprichst du aber, ja.
Ich spreche Arabisch, ja. Zum Glück. Und je länger wir bleiben, desto wirklich gefährlicher wird, weil es wird dunkler. Mhm. Wir müssen die Tiere zum Tiergarten bringen.
Ja.
Die Soldaten mit ihr Kalaschnikow. Jeder will ein Bild und wo soll die Tiere hin, wieso.
Sie
und
wollten ein Bild mit den Tieren?
Ja.
Selfie?
Ja, die wollen ein Selfie mit einer Löwe und mit einem Bär, weil das für denen aufregend ist.
Die Situation, die ist so crazy an sich, wenn man sich das vorstellt. Also die werden von Rebellen gestoppt und diese Rebellen, die wahrscheinlich irgendwie denken, sie müssten die bösesten Krieger auf der Erde sein, sehen die Tiere, vergessen den Krieg, vergessen die Kämpfe und machen ein Selfie mit diesen Tieren. Hört sich total niedlich an, aber ist in dem Moment die größte Hilfe, die Amir und sein Team bekommen können, weil die Rebellen sie weiterfahren lassen bis zum Zoo. Dort laden sie die Tiere erstmal wieder ab in den Boxen und Amir entscheidet sich trotz Ausgangssperre und trotz Dunkelheit mit dem Taxi wieder zurück zum Militärposten zu fahren. Denn er will noch einen Versuch starten. Er will noch einmal mit den Generälen und dem Geheimdienst verhandeln und er will eine Möglichkeit finden, die Tiere aus Mosul rauszubekommen. Um die Situation ein bisschen zu verstehen, Mitte Februar 2017, kurz nachdem die irakische Armee den Ostteil von Mosul befreit hat, ist Amir das erste Mal in den Irak geflogen. Da haben die Kämpfe schon 4 Monate gedauert zwischen dem IS und der Armee. Und es war so, dass schon während der IS-Herrschaft viele Menschen aus Mosul geflohen sind. Allein seit der Rückeroberung Mosuls durch das irakische Militär sollen 750.000 Menschen die Stadt verlassen haben. Das schätzt zumindest die UN-Flüchtlingshilfe. Und vor dem Hintergrund dieser Zahlen, ich glaube, da spielen Zootiere auf den ersten Blick erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Aber wenn man sich's wirklich mal überlegt, also sie müssen unglaublich gelitten haben. Denn in den letzten Wochen der Kämpfe geht auch niemand mehr in diesen Zoo. Also die Tiere sind vollkommen sich selbst überlassen und erst als die Schlacht von Mosul vorbei ist, gehen wieder ein paar Anwohner auf dieses Zoogelände. Sie finden die meisten Tiere nur noch tot. 40 Tiere waren es ursprünglich, nur 2 sind noch übrig, Lula und Simba, die Bärin und der Löwe. Die Anwohner machen Fotos und schicken diese Fotos mit Informationen, wie es dort aussieht, an 4 Pfoten in Wien. Dort wird sofort ein Krisenteam zusammengestellt und Amir Khalil fliegt im Februar 2017 das erste Mal nach Mosul und betritt diesen vollkommen heruntergekommenen Zoo und hat nur einen Tag Zeit, um dort die Lage zu checken.
Die ganze Umgebung, sind den Geruch dort. Die Tiere waren 60 Tage, niemand war drinnen bei denen, niemand hat es gereinigt. 60 Tage. Den Gestank von dort, das wirklich auch nicht nur den Gestank von den Urin oder den Fäkalien, sondern auch die Reste von anderen Tieren.
Verwesung.
Ja. Sind auch Skelette von anderen Tieren. Da waren über 40 Tiere dort. Die meistens sind natürlich alle gestorben oder geflohen. Die Elfen zum Beispiel sind geflüchtet damals, weil durch auch die Beschädigung von den Käfigen einige Affen sind geflüchtet und die waren sehr hungrig. Mhm. Die haben auch Kinder attackiert. So, es ist nicht nur ein Bild zu beschreiben und nur ein Gesundheitszustand von einem Tier, sondern wirklich, das war die ganze Umgebung. Ich habe den ersten Besuch auch Missiles gesehen, die liegen am Boden, die waren nicht explodiert. Angeblich gab es auch Minen, aber zum Glück hat den Militär das entfernt.
Ich stelle es mir wirklich krass vor, was Amir da vorfindet. Und Amir ist auch nicht nur der Tierarzt von Vier Pfoten, der dorthin geschickt wird, sondern er leitet auch das aufgestellte Krisenteam von Vier Pfoten. Bei diesem ersten Besuch räumen sie im Zoo einfach nur auf, beseitigen die Fäkalien, reparieren die Gehege notdürftig und geben den Tieren zu fressen. Und Amir hat diesen einen Tag, um die Tiere auch zu behandeln.
Die Tiere waren sehr krank. Die Lula hat Durchfall, starken Durchfall. Die hat auch Atmungsprobleme, die hat Infektionen. Simba hat Gelenkprobleme, Gelenkschmerzen, Augenentzündungen und Hautkrankheiten. Und die waren abgemagert. Man kann die an dieser Zeit nicht transportieren, weil das ist so gefährlich und sie werden sterben.
Amir klappt seinen Laptop auf und zeigt mir von diesem ersten Tag ein Video, das Vier Pfoten gedreht hat.
Da sind die noch im Zoo.
Die waren hier im Tiergarten. Das war ein ganz kleiner Käfig.
Und jetzt sieht man dich, wie du mit dem Röhrchen Lula betäubst.
Und da bekommt sie natürlich sehr viel Angst vor mir. Das heißt, sie wird mich nie vergessen.
An diesem einen Tag, den er nur hat, organisiert Amir Lebensmittel für 4 Wochen für die Tiere und freiwillige Helfer aus der Nachbarschaft, die die Tiere füttern, bis er zurückkommen wird. Denn ihm ist ganz klar, die Tiere müssen dort weg. Nur wie, das muss er mit seinem Team bei Vier Pfoten in Wien überlegen. Dort entwickelt er mit seinem Team einen Plan. Amir hat dort auch einen Vorgesetzten, das ist Helmut Dungler, der die Einsätze strategisch überwacht, während Amir selber als Retter vor Ort ist. Die beiden haben schon die krassesten Rettungsaktionen durchgezogen. 2003 zum Beispiel, im ersten Irakkrieg, haben sie die Löwen von Saddam Hussein gerettet. Also unglaublich viele Aktionen in Krisengebieten, aber sie machen nicht nur das, sondern sie retten Tiere auch aus Katastrophengebieten, zum Beispiel nach dem Tsunami im Indischen Ozean oder nach dem Erdbeben in Haiti. Die haben so viel zusammen erlebt, die vertrauen sich blind.
Er ist ein schräger Typ. Also wenn wir ehrlich sind, müssen wir schon sagen, er ist ein schräger Typ. Ja? Weil ein normaler Mensch macht ja sowas nicht. Ja? Also, dass er da jetzt irgendwo hingeht und herumfeitet in Ländern, wo man ja gar nicht weiß, mit wem man gerade zu tun hat und was sich da an Konflikten auftut. Man wird ja dann auch oft zum Spielball zwischen all diesen Interessen. Man muss also schauen, dass man das eigene Thema durchbringt und es einfach schafft, dort Verständnis zu erzeugen, um dann die Tiere da rausholen zu können.
Aber was ich mich frage ist, warum macht Amir das eigentlich? Warum bringt er sich auch selber in Lebensgefahr mit diesen Aktionen? Ich meine, man kann auch was anderes machen als Tierarzt, als irgendwelche Tiere aus dem Krieg zu retten.
Wenn man ein Mensch oder ein Soldat ein Tier sieht, der legt seine Waffen auf die Seite und will sein Handy nutzen und ein Selfie machen.
Und das,
ob das ein israelischer Soldat oder ein Hamas-Rebell oder ein Jordanien-Soldat, Menschen sind alle gleich. Kein Mensch, den ich gesehen habe, die Tiere böse angeschaut. Sondern sie haben diese Strahlung. Ah, eine Löwe! Dann diese Lächeln. Denn Eis ist gebrochen. Und da kann ich sehen, dass die Tiere können wirklich ein Wunder wirken. Auf Soldaten, auf Politiker. Und diese Not, wenn ein Tier in einem Käfig auch das oder in einem Transportbox, das bewegt was im Menschen. Und so viele Menschen sterben, das ist so viel Leid. Aber ein Tier, es war ein Symbol. Es ist sehr selten zu hören, dass Tier in einem Kriegsgebiet auch leidet. Die Leute reden so viel über Menschen, aber über Tiere, das ist sehr wenig. So Tierschutz ist Menschenschutz.
Ende März fliegt Amir wieder zurück nach Mosul. Diesmal hat er aber ein 6-köpfiges Team dabei. Der Plan, den sie haben, ist, sie wollen die Tiere aus dem Zoo rausholen, auf einen LKW verladen und ins sichere Erbil bringen. Von dort aus, das haben sie auch schon organisiert, sollen die Tiere mit einem Cargoflugzeug weiter nach Jordanien geflogen werden. Dort in Amman, in der Hauptstadt, hat Vier Pfoten ein Tierschutzzentrum, wo Wildtiere ein artgerechtes Leben führen können. Und damit das auch klappt, haben Amir und Helmut eigentlich alle Papiere besorgt. Und am Anfang hat die irakische Armee sie auch unterstützt.
Der Militär am ersten Tag, wo wir die Tiere aus dem Tiergarten abgeholt, der Militär hat uns begleitet, haben die Tiergarten aufgemacht,
ach,
unser Team unterstützt und uns begleitet bis kurz bis die Grenze. Mhm. Dann die gleiche Armee, wo wir an der Grenze waren, hat wieder einen Befehl erhalten, die Tiere dürfen nicht die Grenze verlassen, sondern die Tiere müssen zurück in den Tiergarten. Und ich nehme an, dadurch gab Missverständnis zwischen zwei der Hauptgeneräle. Einige sind dafür, einige sind dagegen. Zwei Tage haben die alle gestritten, ob die Tiere raus oder rein. Und alles folgte natürlich, die geplante Offensive gegen ISIS hat nicht stattgefunden.
Dass zwei Tiere eine Kriegsoffensive des Militärs stoppen, das kann ich zuerst eigentlich gar nicht richtig glauben.
Dadurch sind wir beschuldigt, dass wir den Krieg zwei Tage in Mosul gestoppt und die Offensive gestoppt. Durch unsere, Entschuldigung, Sie haben genannt, unsere beschissenen Tiere.
Weil die Generäle sich nur mit euch und den Tieren befasst haben.
Die haben sich beschäftigt mit den Tieren. Wir sind bis zum den Hauptgeneralarmee von Irak, den Verteidigungsminister. Ich meine, die Geschichte bis zum den Parlamente gegangen.
Und egal, was Amir probiert, er bekommt diese Genehmigung einfach nicht, die Tiere nach Erbil zu bringen.
Der Militär hat von uns eine Sicherheitsbestätigung für die Tiere verlangt. Das heißt, auf Klartext, wie kann ich beweisen, dass ein Löwe und ein Bär kein ISIS-Krieger sind?
Aber weil Amir diese Bescheinigung eben nicht auftreiben kann, was ja nicht überrascht, kommt Amir auf einen ganz verwegenen Plan mit diesem LKW-Tausch, mit dem Geheimen. Der ist ja dann leider aufgeflogen. Auch seine letzten Verhandlungsversuche mit den Generälen in der Nacht sind erfolglos. Aber anstatt aufzugeben, plant Amir noch in dieser selben Nacht einen neuen Versuch mit einem weiteren LKW.
Am nächsten Tag, am 5 in der Früh, soll ein neuer LKW, aber verschlossenen LKW.
Ach so, dass irgendwelche Grenzposten gar nicht sehen, was ihr da transportiert.
Dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit, weil die ganze Militär wusste über die Tiere.
Und deshalb nehmen sie bei diesem neuerlichen Versuch einfach eine andere Route raus aus Mosul. Eine, die eigentlich viel schwieriger ist, weil auf dieser Route gibt es nämlich 5 Checkpoints. Für die Tiere ist es übrigens der 9. Tag in den Transportboxen.
Die Tiere waren so brav, die haben keinen Lärm gemacht, die sind durch alle Grenzübergänge ruhig. Simba hat es verstanden. Die Lula hat das verstanden. Es war eine Teamarbeit zwischen Lula, Simba und unserer 6 Mitarbeiter von 4 Pfoten.
Und ihr seid einfach dann durchgekommen durch den Checkpoint?
Ja, aber gezittert habe ich natürlich an diesem Tag.
In Erbil bringt er die Tiere dann sofort in ein Versteck und organisiert ein Transportflugzeug aus Jordanien, das sogar schon am nächsten Tag, am Tag darauf, Richtung Amman abhebt. Und noch am selben Tag kommen Lula und Simba in ein Rehabilitationszentrum und können nicht nur die Transportboxen verlassen, sondern gehen auf ein Gehege raus und auf Grasboden. Und das ist, muss unglaublich sein. Ihr ganzes Leben in dem Tierpark in Mosul waren sie immer auf Betonboden und plötzlich können sie Gras unter ihren Pfoten spüren.
Oh, schau mal, wo sie gelebt hat und was sie jetzt macht.
Geil.
Ist das nicht wert, das, sowas zu sehen?
Ja, das ist und wundervoll.
Von einem betonierten 2x3 Meter Quadratmeter groß auf so eine riesige Fläche schwimmen, essen, verstecken, spielen. Das ist ein Glück, sowas zu sehen.
Wie der Tierarzt Amir Khalid das beim Löwen Simba und der Bärin Lula geschafft hat, dieses Tiere retten im Krieg, das hat uns Christian Rex erzählt. Und Nilo, es gibt auch noch so einen kleinen Zusatz zu der Geschichte, nämlich die beiden Tiere sind aus Mosul rausgekommen und jetzt auch sicher in Jordanien gelandet. Und ja, was ist dann passiert?
Es gibt eine Steigerung. Ja, wir haben ja im Beitrag mitbekommen, wie unser Autor Christian Rex zusammen mit dem Amir Khalid dieses Video anschaut, wo Lula dann zum ersten Mal Gras unter ihrem Pfoten spürt. Aber in ein paar Monaten werden sie noch ein letztes Mal umziehen. Löwe Simba und Bärin Lula, nämlich in ein anderes Reservat. Das ist das Alma-Awa-Reservat, auch in Jordanien. Und dort werden sie wie in freier Wildbahn leben können. Wer hätte das gedacht von 2 Tieren aus dem Zoo in Mosul?
Deutschlandfunk Nova 100.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100 heute mit Zoogeschichten. Zoogeschichten hätten wir eigentlich auch schon mal viel früher machen können, denn Zoos gibt's überall. 200 in Deutschland, habe ich heute gelesen. Und ungefähr genauso viele Ansichten darüber, warum Zoo total toll ist oder der letzte Mist. Und es gibt eine Umfrage. YouGov hat sie erhoben, mehr als 1000 Leute haben mitgemacht, kann man jetzt irgendwie toll oder nicht so toll finden, aber ich glaube, die gibt eine Tendenz vor. Und dabei ist herausgekommen, dass 49% der Befragten Zoos mit exotischen großen Tieren kritisch sehen. 37% finden es noch okay, 49% finden solche Zoos kritisch. Und Niloufar Elhami, du siehst auch irgendwie kritisch aus.
Zooskeptikerin. Also das ist bei mir auch ein absoluter Zwiespalt. Ich schaue mir super gerne Tiere an. Naturdokus kannst du mir tagelang einsperren und ich gucke mir das super gerne an. Aber Zoos, echt schwierig. Und das ist, einerseits sind ja die Tiere da in meiner Stadt, nur ein paar Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Und ich kann die live sehen. Und ich habe auch wirklich ein Rieseninteresse auch an diesen Tieren. Ne? Du hast ja vom Safari am Anfang der Sendung gesprochen. Würde ich sofort machen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal seit fast 20 Jahren wieder im Zoo. Und das war nicht gut.
Dieses Gefühl kenne ich irgendwie ganz gut. Ich habe heute mal gegoogelt Zoodepression. Also weil ich nenne das immer
Wort?
So. Ja, nee, eigentlich nicht. Da wird dann über die Tiere geredet, die Deprivationssyndrome haben oder sowas. Ne? Also die diese stereotypen Sachen machen. Aber nicht über die Besucher, die dann irgendwie merken, es läuft nicht. Also ich war im letzten Sommer in Berlin im Zoo und habe mich dann irgendwann, weil ich auch meine Familie so genervt habe und mit so einer Fresse rumgelaufen bin, habe ich gesagt, alles klar, habe ich mir eine Zeitung gekauft, habe mich draußen ins Auto gesetzt und habe wirklich eine Dreiviertelstunde gewartet, bis die da waren.
Bis die rauskommen.
Ja, und es war für alle das Beste.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe dieses Gefühl, hat mich gepackt, als der Löwe gebrüllt hat das letzte Mal im Zoo, weil sein Gehege sauber gemacht wurde, glaube ich. Und er musste ein paar Minuten in so einem super engen Gehege aushalten. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich halte es nicht aus. Da schnürt sich bei mir alles. Ja.
Weil der so anhaltend gebrüllt hat. Ne? Ist das vielleicht auch so, weil man dann so erkennt, sag mal, in der Idealvorstellung, in der Naturdoku, breitet sich der Schall ja in der Savanne anders aus als in so einem
Betonkubus,
ne? Dass das so auch so halt. Und der einzige Ausweg so für mich aus dieser Nummer wäre so Streichelzoo. Steckt auch das Wort Zoo drin, aber auch das Wort Streichel.
Und ja, Tier, Schafe, diese Tierparks. Ziegen, ja. Ei, ja.
Wo du einfach so, die Tiere sind da, man kann durch die Zäune durchgreifen, man kann von kleinen Ziegen gebissen werden.
Es gibt manchmal auch keine Zäune, da läufst du einfach durch
deren. Ja, die laufen alles zusammen. Mhm. Ja, da kann das, meine Schwester erzählt immer so eine schöne Geschichte, wie sie als Kind mal von einem Schaf umgeschmissen worden ist. Da, also weißt
nichts
du, das
passiert.
Ist ja, nein, genau, ich würde jetzt mit Löwen nicht machen, aber eben mit diesen domestizierten Haustieren, da geht das.
Das ist vielleicht echt eine gute Alternative zum Zoo.
Deutschlandfunk Nova 100.
Deutschlandfunk Nova 100, heute mit Zoogeschichten. Von Mpungo gibt es eine Zeichnung. Die Zeichnung hat so einen Sepia-Stich, ist ganz fein ausgeführt, bis in die kleinsten Fellschattierungen. Auf der Zeichnung sitzt Mpungo im Schneidersitz und seine Arme sind so locker übereinander gelegt. Und seine Augen schauen dich die ganze Zeit an. Mpungo ist ein Gorilla. Ziemlich besonderer Gorilla. Einer der ersten und sicher der berühmteste, der nach Europa gebracht worden ist. Wenn die Augen so realistisch gezeichnet sind, wie seine Arme und sein Fell und die Nase, dann ist Mpungo vielleicht nicht nur der berühmteste Gorilla überhaupt, sondern auch der traurigste. Monika Arends erzählt seine Geschichte.
Also ich denke mal, das Erste, was die Leute da in Liverpool von dem Schiff aus Afrika hören, das sind die Tiere auf jeden Fall. Da sind über 100 Papageien an Bord und dann noch Affen, Meerkatzen, Stachelschweine. Das hörst du echt schon von Weitem. Und da bleibt sicher auch der ein oder andere mal kurz stehen im Hafen, glotzt ein bisschen, weil sowas wie ein Papagei damals was unglaublich Exotisches ist. Und deswegen haben die Matrosen diese ganzen Viecher ja auch eingekauft in den afrikanischen Häfen. Weil die können die den Leuten zu Hause verkaufen für viel Geld. Und wir sind übrigens im Jahr 1876, im Juni. Und das Ungewöhnlichste an diesem Tag ist aber ein Mann. Das ist der deutsche Arzt Julius Falkenstein. Und als der die Schiffstreppe runterkommt, hat er einen kleinen Affen dabei mit schwarzbraunem Fell. Und ich weiß nicht, ob alle im Hafen es gleich erkannt haben, was für ein Affe das ist. Aber die Nachricht spricht sich dann schnell rum in Liverpool. Das ist der erste Gorilla, der es je von Afrika hierher geschafft hat, nach Europa. Und das stimmt nicht. Es gab schon mal einen Gorilla, der es dahin geschafft hat. Aber der wurde für einen Schimpansen gehalten.
Die ganze ungeheure Stadt war in Aufregung.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was der Julius Falkenstein da schreibt in seinem Reisebericht. Aber da sind schon einige ganz schön ausgerastet wegen diesem Gorilla. Also nicht, wie das heute wäre.
An den Fenstern unseres Hotels wogten schwarze Massen auf und ab, während die besser situierten, darunter die Spitzen der Stadt und die ersten Gelehrten, uns persönlich ihre Aufwartung machten und der greise Darwin brieflich seinen Glückwunsch übermittelte.
Ja, und nun ist es so, der Julius Falkenstein nimmt diesen Affen, quartiert ihn in seinem Hotel mit ein und dann kommen die Stadtverordneten, die Wissenschaftler, die Journalisten alle vorbei, die feiern den Affen, die schauen zu, wie der durch dieses Zimmer turnt und so weiter, die sind begeistert.
Manchmal wirft es sich im offensichtlichen Versuch zu beißen um die Beine von jemandem, was furchteinflößend aussieht und geschickt angestellt wird. Aber nach einem sanften Klaps öffnet es seinen Griff und alles scheint nur ein Spaß dieser Kreatur zu sein.
Und am nächsten Tag, da gehen die mit dem kleinen Gorilla, der heißt Mbungu, in ein Museum. Und der Leiter von der Ausstellung, der zeigt dem kleinen Affen einen ausgestopften Gorilla. Die erwarten sich da wohl irgendwie so eine Reaktion von dem kleinen Affen. Aber der Mbungu, der dreht sich halt um und rennt zu dem Julius Falkenstein, den kennt er, und turnt zwischen dessen Beinen rum, weil das ist seine Familie, nicht dieses ausgestopfte Ding in der Vitrine. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum interessieren die sich so wahnsinnig für einen kleinen Affen und beobachten ihn so genau? Und dazu muss man wissen, dass die Leute damals den Gorilla noch gar nicht so lange kannten. Die wussten gar nicht, dass es den gibt bis 1847. Da war ein amerikanischer Arzt dann, der ist durch den Dschungel gereist und hat die Art erst entdeckt. Und dann gab es so Berichte von Wissenschaftlern und von Reisenden. Und da wurde so ein Bild gezeichnet vom Gorilla als Bestie, halb Mensch, halb Tier. Und die haben sich schon auch vor diesem Tier gefürchtet. Und dann kommt Charles Darwin, der Naturforscher, und bringt seine Evolutionstheorie raus und sagt, alle existierenden Lebewesen stammen von gemeinsamen Vorfahren ab. Und auf einmal gelten die Gorillas als unsere nahen Verwandten. Und die Leute in Europa denken, ja, okay, sind das jetzt Monster oder sind die uns ähnlich? Und deswegen wollen die unbedingt mal sehen halt. Ja, und dann steht Mbungu vor denen, ja? 80 Zentimeter klein, ein süßes Gorilla-Junge, das genaue Gegenteil von einer Bestie.
Wir wissen heute, dass die Affen Persönlichkeiten ausbilden. Also wie die Menschen, das sind sehr unterschiedlich. Es gibt sozusagen die, die eher vorne weg sind, es gibt die Ängstlichen.
Das da ist der Leipziger Autor und Historiker Mustafa Haikal. Der hat sich mit Menschenaffen beschäftigt, also mit denen, die nach Europa gekommen sind. Und auch die Geschichte von Mbungu aufgeschrieben.
Mbungu war ein ängstliches Tier und das ist ja auch vollkommen klar nach seiner Lebensgeschichte. Das ist ja eine traumatische Erfahrung, von der Mutter getrennt zu werden, sich dann in neue Lebensumstände einfügen zu müssen.
Also was dem Mbungu da passiert ist, müssen wir uns ein bisschen vorstellen wie bei Bambi. Da kommen halt Jäger in den Wald und erschießen seine Mutter. Und dann nehmen die den Kleinen mit an die Küste, also so im Südwesten von Afrika, und verkaufen ihn an einen Händler, der da lebt. Und der Händler, der fesselt den kleinen Gorilla an eine große Waage und hält ihn so gefangen. Und das muss der Affe aushalten, bis er so etwa ein Jahr alt ist. Und dann verschenkt ihn der Händler dann weiter an einen deutschen Arzt, weil der ihm geholfen hat. Und dieser Arzt ist der Julius Falkenstein.
Julius Falkenstein hat faktisch die Europäer an dieser Küste behandelt und aus Dankbarkeit hat dieser Portugiese ihm einen kleinen Gorilla geschenkt.
Der Falkenstein, der lebt zusammen mit ein paar anderen deutschen Wissenschaftlern in einer kleinen Siedlung an der Küste. Dazu muss man wissen, die Europäer und Amerikaner, die liefern sich damals so einen richtigen Wettstreit um Afrika, wer die größten Entdeckungen macht. Das ist alles noch vor der Zeit, wo die sich als Kolonialherren aufspielen und den afrikanischen Kontinent untereinander aufteilen. Aber man merkt schon, dass die Forscher den Einheimischen nicht auf Augenhöhe begegnen. Also die Deutschen wollen Afrika von Küste zu Küste durchqueren und die wollen die Einheimischen zwingen, ihnen das Gepäck hinterher zu schleppen. Aber die flüchten lieber und die Sache scheitert. Es bleibt dann also bei kurzen Ausflügen in den Dschungel und der Falkenstein und seine Kollegen schießen Flusspferde, Affen, Vögel und konservieren diese ganzen exotischen Tiere und schicken die in Kisten nach Deutschland. Und nur so einen kleinen Gorilla, den alle so spannend finden, weil er so nah mit uns verwandt ist und man so viel über den wissen möchte, ja, sowas fangen sie nicht. Und deshalb freut sich der Julius Falkenstein halt auch, dass er diesen Impungo von dem portugiesischen Händler geschenkt bekommt. Aber er hat auch Bedenken, denn der Affe ist ziemlich krank und ziemlich schwach.
Dieser Gorilla war also in so einer schlechten Verfassung, dass er die meiste Zeit seines Tages im Grunde im Halbschlaf verdämmerte. Und es war zu erwarten, dass es innerhalb der nächsten Tage sterben würde.
Und der Julius Falkenstein, der hat halt noch nie einen Menschenaffen behandelt. Er ist zwar Arzt, aber das hat er nie gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Impungo ihn an ein krankes Kind erinnert hat. Jedenfalls kapiert er, wenn der kleine Gorilla überleben soll, dann muss er dem ganz viel Zuwendung und Zärtlichkeit geben. Also pflegen und füttern ihn die Männer da. Und solange er krank ist, darf der Impungo sogar bei Julius Falkenstein im Bett schlafen. Und auch als es dem Affen ein bisschen besser geht, steht sein Bettchen, das war so eine mit Decken ausgeschlagene Kiste, in Falkensteins Haus.
Der melancholische Ausdruck dieses in stetes Nachdenken versunkenen schwarzen runden Kindskopfes lässt den Betrachter befangen zurücktreten. Während die auswärts gebogenen Knie und die ziemlich starken Plattfüße ein unwillkürliches Lächeln hervorrufen.
Und das schreibt der Julius Falkenstein über Mpungu in einem Brief nach Hause. Also das klingt schon so, als ob er den kleinen Gorilla wirklich mag. Und aus diesem Brief geht auch hervor, dass Mpungu den Arzt auch gern mag.
Zu mir nimmt er Zuflucht, wenn ihm etwas Furcht einflößt, was bei seinem schreckhaften Gemüt leicht geschieht. Selbst das Fallen der Regentropfen auf das Dach lassen ihn schreiend auf allen Vieren mit eingeschlagenen Fingern und Zehen zu mir eilen, meine Beine umklammern und emporlangen, um auf den Arm genommen zu werden.
Julius Falkenstein beschreibt auch, dass Mpungu oft gleich, nachdem er morgens aufgestanden ist, zu Falkensteins Bett läuft.
Entweder um mit verschränkten Armen geduldig mein Erwachen abzuwarten oder aber sich am Bett aufrichtend mit den kleinen, zierliche Nägel aufweisenden schwarzen Fingern behutsam am Ärmel zu zupfen, damit ich ihm die Tür zum Futterplatz öffne.
Gemeinsam mit den Forschern sitzt der Affe dann am Tisch, um zu frühstücken. Und gemeinsam mit denen legt er sich auch abends zur Ruhe. Also heute würde man da so ein Tiervideo drehen und ins Netz stellen. Das wird auch gut geklickt werden. Unser Tag mit dem Mpungu. Aber die Wissenschaftler damals teilen ihr Leben aus ganz pragmatischen Gründen mit dem kleinen Gorilla.
Die wollten den Gorilla an den Menschen gewöhnen. Die wollten ihn an die menschliche Nahrung gewöhnen, weil sie ja die Vorstellung hatten, den mit nach Europa zu nehmen. Und das funktionierte nur, wenn der sozusagen eingewöhnt war.
Wenn du heute in den Zoo gehst, da werden die Gorillas auch in Gefangenschaft so artgerecht wie möglich gehalten. Aber Julius Falkenstein und seine Kollegen, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was so ein Menschenaffe braucht, was der für Bedürfnisse hat. Und dass unser Leben nicht das Richtige für einen Gorilla ist, auf den Gedanken kommen die offenbar nicht. Stattdessen hofft der Falkenstein halt, dass sich der Gorilla irgendwie an das Leben in der Zivilisation gewöhnen wird. Dabei weiß er, dass der Affe schon in dieser Station in Afrika leidet. Also aus den Berichten von Falkenstein geht hervor, dass Mpungu oft krank ist. Der hat Fieber, Durchfall, sogar eine Lungenentzündung. Und Europa ist dann ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber der Falkenstein weiß auch, wenn er den Affen nach Europa bringt, ist es ein Riesentriumph für die deutschen Afrika-Forscher. Der Mpungu wäre der erste damals bekannte Gorilla, der lebend in Europa ankommt. Alle anderen sind halt auf der Überfahrt immer gestorben.
Die Affen haben ja im Grunde fast alles bekommen, was eben Menschen auch bekamen. Das heißt, sie bekamen Durchfallerkrankungen oder wenn sie auf den Schiffen falsch ernährt wurden, bekamen sie eben auch Skorbut.
Ja, und wir wissen heute, dass sich Menschenaffen beim Menschen anstecken können und dass du dir Krankheiten besonders gut da einfängst, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Auf Schiffen zum Beispiel, aber auch in großen Städten, wie es die in Europa gibt. Als die deutschen Forscher im Mai 1876 mit Mpungu zusammen Afrika auf einem Schiff verlassen, da beginnt für den kleinen Affen also wirklich eine riskante Reise. Aber am Anfang läuft erstmal alles perfekt und als Julius Falkenstein mit Mpungu in Liverpool die Schiffsbrücke runterkommt, ist es einfach eine Sensation. Schon in England bietet ein Geschäftsmann Julius Falkenstein 6.000 Pfund für den Gorilla. Das ist eine Wahnsinnssumme zu der Zeit. Aber die deutschen Afrika-Forscher, die denken gar nicht dran, den Mpungu zu verkaufen. Der ist schließlich so eine Art lebende Trophäe für die. Also ein Beweis für den Erfolg ihrer Afrika-Mission auch.
Es war schon klar, also diesen Gorilla, den können wir jetzt nicht den Engländern überlassen, der muss nach Deutschland kommen.
Nach ein paar Tagen in Liverpool steigen die Forscher auf ein Schiff nach Hause und in Hamburg empfangen hunderte Wissenschaftler, Journalisten und Neugierige den Affen in einem Hotel. Und da sind auch Zoodirektoren und die fangen direkt an, um Mpungu zu bieten. Jeder will den kleinen Gorilla haben.
Am Schluss bekommt das Aquarium unter den Linden den Zuschlag.
Genau, und der Direktor des Aquariums, der Otto Hermes, der will den Mpungu halt im Zentrum der Hauptstadt ausstellen. Also die Welt soll ihn anschauen und sagen, schon toll, diese deutschen Afrika-Forscher. Das haben die Franzosen und Briten nicht hingekriegt.
Und der Affe wird für 20.000 Mark an dieses Aquarium verkauft. Das war damals eine gigantische Summe.
20.000 Mark. So viel kostet damals ein kleines Haus in Berlin, ein bisschen weiter draußen. Aber der Otto Hermes, der Direktor vom Aquarium, der glaubt daran, dass der Gorilla das Geld wieder einspielt. Mpungus neues Zuhause, das ist das Aquarium unter den Linden. Das ist ein zweistöckiger Bau, in den so ein Labyrinth aus Grotten und Höhlen hineingebaut ist. Die Besucher gehen da vorbei an künstlichen Wasserfällen, Schwimmbecken und Drahtkäfigen. Und in jeder Anlage leben Tiere aus einer bestimmten Klima- und Vegetationszone. Also zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum, aus Afrika. Also eigentlich ganz modern. Und es gibt nicht nur Fische, sondern auch Echsen, Vögel und kleine Säugetiere da im Aquarium. Und der Höhepunkt der Ausstellung soll die Käfiganlage werden mit dem kleinen Gorilla. Der Julius Falkenstein kommt Ende Juni mit dem Mpungu in Berlin am Bahnhof an. Und die Presse ist auch da und berichtet und freut sich, dass der Star in der Stadt angekommen ist.
Der Gorilla in Berlin. Der Gorilla ist endlich da.
Der Mpungu ist wirklich ein Star. In den ersten Wochen im Aquarium, da tritt der Direktor Otto Hermes jeden Abend mit dem Affen an ein Fenster des Gebäudes. Und der Mpungu winkt dann den Menschen, die da draußen auf der Straße stehen, zu. Und die Menschen, die winken zurück. Ein bisschen wie ein König. Der Julius Falkenstein hatte aber schon längst die Hauptstadt verlassen. Der ist Militärarzt und dient jetzt bei einer Garnison in der Provinz. Aber er erinnert sich auch Jahre später noch an seine Zeit mit dem Gorilla.
Das hat ihn schon gerührt. Das ist ja sozusagen ein Teil seines Lebens gewesen. Und wie wir an bestimmte Menschen uns zurückerinnern, so denkt er eben auch an diese Affen zurück. Das ist ein Teil seiner eigenen Biografie. Und ein Teil sozusagen auch seines Vermächtnisses. Er ist jetzt derjenige, der diesen Affen nach Europa gebracht hat. Das ist das, was ihn auszeichnet und weshalb er irgendwo in einem Lexikon steht. Und das ist auf alle Zeit mit ihm verbunden. Und das schafft natürlich eine besondere Beziehung.
Also ich denke, der hat den Affen wirklich gemocht und der Affe auch ihn. Aber ich würde ja jetzt auch nicht zu sentimental werden, weil letztendlich hat er den Gorilla aus Afrika nach Europa verschleppt, um selbst berühmt zu werden. Der Mpungu ist jetzt halt im Aquarium. Und für den geht das jetzt so weiter, dass er 8 Stunden pro Tag in einem Käfig sitzt und die Menschen unterhält, die da vorbeigehen. Dazu muss er auch gar nicht viel machen. Eigentlich reicht rumsitzen. Weil diese vielen 100 Menschen, die sich da täglich vorbeischieben, die wollen das Wesen hinter den Gitterstäben eigentlich einfach nur mal sehen.
Da strömte das Publikum hin und war verzaubert. Die fanden ihn alle ganz wunderbar.
Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Besucher vielleicht auch diese Berichte von Afrika-Reisenden kennt, über die riesigen, bösartigen Gorillamonster. Aber dieser kleine Affe ist einfach so süß, als dass sich da jemand vor ihm fürchtet.
Das Einzige, wo man sich also im Unklaren war, war die Frage, was würde passieren, wenn dieses Tier größer wird, wenn es zu einem ausgewachsenen Gorilla wird. Und deshalb hat man, wenn der kleine Affe mal auf die Brust schlug oder an den Gitterstäben rüttelte, hat man von Seiten der Wissenschaft beargwöhnt und sich gefragt, was steckt denn in diesem kleinen Gorilla, wie wird sich das entwickeln?
Der Mpungu steht halt morgens auf, wird zur Arbeit ins Aquarium gebracht, kommt abends heim und legt sich schlafen. Also auch in Berlin führt der Gorilla ein Leben wie die Menschen um ihn herum.
Zum Frühstück erhält er ein paar Wiener, Frankfurter oder Jauersche Würste. Oder ein mit Hamburger Rauchfleisch, Berliner Kuhkäse oder sonst wie belegtes Butterbrot. Dazu trinkt er am liebsten seine kühle Weiße. Ist das Essen vorbei, so will er, wie jeder Mensch, seine Ruhe haben.
schreibt der Direktor Otto Hermes. In der freien Wildbahn ernähren Gorillas sich von Blättern, Wurzeln, Baumrinde, ab und zu ein paar Früchte. Und ganz selten, wenn sie nichts anderes finden, fressen sie ein paar Würmer, Heuschrecken oder Käfer. Nix Würstchen und Bier. Aber dass das nicht das Richtige für Mpungu ist, darauf kommen die Aquariumsbetreiber überhaupt nicht. Die gehen einfach davon aus, was ihnen selbst schmeckt.
Vielfach wusste man nicht, wie man die richtig ernährt. Und dann hatte das natürlich auch immer so einen spektakulären Wert. Also wenn der Affe da sozusagen eine Menüfolge vorgesetzt bekam von irgendwelchen Speisen, die erlesen waren, dann konnte durchaus davor einer stehen, ein Mensch, und sagen, oh, der hat's aber gut. Das kann man nicht jeden Tag leisten.
Aber die sind auch nicht total doof in Berlin. Die geben Mpungu zwei Wärter, die sich wirklich gut um ihn kümmern, die ihn jeden Tag füttern, waschen und in den Schlaf kuscheln. Und sie geben ihm auch einen Hund und eine Schimpansin als Spielgefährten in den Käfig, damit er sich da nicht so alleine fühlt. Aber was ich mich trotzdem natürlich gefragt habe und auch den Mustafa Haykal ist, kann ein Affe so glücklich sein?
Die Frage ist eher anders. Was braucht ein Menschenaffe, um ein Leben zu führen, das ihm entspricht? Sicherlich keine Forschungsstation, sicherlich keine Überfahrt auf einem Schiff, und sicherlich kein Aquarium unter den Linden.
Letztendlich ist es den Wissenschaftlern halt nicht so wichtig, dass Mpungu wirklich glücklich ist. Dann hätten sie ihn ja auch im Dschungel lassen können. Die tun einfach was dafür, dass er durchhält. Aber dann bekommt Mpungu wieder Durchfall. Und erstmal macht sich niemand Sorgen, weil der Affe hat ja schon ganz andere Sachen überlebt. Aber eines Morgens ist der Gorilla dann auf einmal tot.
Gestorben nach plötzlichem Todesröcheln und lautem Aufschrei.
Und der Otto Hermes ist echt fertig. Mpungu war das Aushängeschild seines Aquariums. Der Gorilla hat das Publikum angezogen. Und das Aquarium, das ist ja ein Aktienbetrieb. Und der Kurs geht jetzt erstmal um 3% runter. Aber eigentlich wusste der Otto Hermes, dass es früher oder später so kommen musste.
Diese Tiere, die man damals nach Europa brachte, das waren totgeweihte Tiere. Es war vollkommen klar, dass die Verluste groß waren und dass die nach kurzer Zeit in Europa starben.
Tod war damals was ganz Normales. Damals starben jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen an Infektionskrankheiten wie der Tuberkulose, allein in Deutschland, weil es einfach kein Gegenmittel gab. Und die Menschenaffen, die da lebten, die waren natürlich auch in großer Gefahr, weil sie sich eben beim Menschen anstecken können.
Es gibt ganz frühe Berichte von einem Orang-Utan aus dem 18. Jahrhundert, der sozusagen in einer Menagerie in Holland gehalten wird und der den Speichel der Besucher mit der Hand aufnimmt und ableckt.
Also wenn man das hört, was der Mustafa Haykal einem da erzählt, welchen Gefahren die Affen ausgesetzt waren in Europa, dann denkt man, eigentlich hat der Mpungu keine Chance. Und die Wissenschaftler, die seinen Körper seziert haben, die haben dann auch herausgefunden, dass er an Tuberkulose gestorben ist. Und der Affe ist halt nur 3 Jahre alt geworden.
Das war die Geschichte von Mpungu, dem kleinen Gorilla, erzählt von Monika Ahrens. Und ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, hat Mustafa Haykal gesagt, du musst danach schauen, was dem Affen entspricht. Na, dann musst du gar nicht nach Glück fragen, du musst dich einfach nur gucken, okay, was entspricht einem Leben von ihm? Das ist eigentlich echt eine kluge Frage.
Ja, total. Und das kann man sich auch fragen, wenn man diese Fotos von Mpungu sieht. Es gibt nämlich viele, eine ganze Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos. Die hat der Julius Falkenstein gemacht. Und die gibt es eigentlich nur, weil der Affe so krank war und so oft in irgendeiner Ecke in so einem Halbschlaf gesessen hat und müde geguckt hat, weil wir wissen ja, damals haben die Fotografen Fotoplatten benutzt.
Ach so, und dann hängt das mit der Belichtungszeit zusammen, ne?
Lange Belichtungszeit,
schwach sind.
Ja. Genau. Und ein kleiner, gesunder Affe hätte sich niemals abfotografieren lassen, weil er sich zu viel bewegt hatte. Und also haben wir diese Fotos, wo er urtraurig und müde und krank aussieht, eben weil er so müde und krank war.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wenn es im Zoo mal wieder so richtig, richtig voll ist, dann heißt das ja noch lange nicht, dass sich die Leute da alle für Tiere interessieren. Wir Menschen haben ja Schwierigkeiten damit, uns selbst zu erkennen. Wir brauchen in der Regel ein Gegenüber, einen Spiegel, an dem wir uns so abarbeiten können, uns erkennen können. Und Tiere funktionieren da für viele Leute sehr, sehr gut. So gut, dass eben Zoos viele Tickets verkaufen und eine Journalistin eine sehr erfolgreiche Kolumne schreiben konnte. Und der Star in dieser Kolumne ist ein Ameisenbär. Hallo Anja Rützel.
Hallo.
Anja, du und der Ameisenbär. Verrücktes Couple, oder?
Auf den ersten Blick vielleicht schon. Also rein äußerlich doch eher unterschiedlich, glaube ich. Aber vom Gemüt her dann, und das war das, was, glaube ich, unsere Beziehung begründet hat, sind wir uns dann, glaube ich, doch ähnlicher, als man denken würde.
Du bist so ähnlich wie ein Ameisenbär?
Ich glaube schon.
Wie kam es denn, dass du das rausgefunden hast?
Also ich habe Ernst Einer heißt das Tier, auch ein sehr schöner Name für
Ernst
einen Ameisenbär.
Ja.
Ich habe ihn kennengelernt, quasi ganz beruflich. Ich war Journalistin bei einer Stuttgarter Sonntagszeitung und da bekamen wir wöchentlich immer so Nachrichten vom Zoo. Ne? Wer wurde neu geboren, was ist passiert und so. Und ich habe die immer wahnsinnig gerne gelesen. Und einmal wurde eben die Geburt von Ernst Einer verkündet mit einem Foto, das mich sofort gepackt hat. Weil das sah gar nicht, also dieses Babyfoto von ihm sah gar nicht aus wie ein Tier, sondern eher wie so ein Außerirdischer oder irgendwas extrem Verhutzeltes.
Kannst du den mal so in zwei knackigen Begriffen beschreiben? Wie sieht das Tier aus?
Also man könnte sich einen sehr, sehr großen Hund vorstellen, vielleicht so Bernhardinergröße, mit einer wahnsinnig langgezogenen Schnauze und einem buschigen Schwanz. Die sind in erster Linie grau mit schwarzen und weißen Akzenten. Und der Schwanz ist so buschig, weil die sich beim Schlafen zusammenrollen und dann mit dem Schwanz zudecken können. Und die Nase ist so lang, damit sie damit in Termiten- und Ameisenhaufen drin rumrüsseln können.
Boah, das klingt nach einer tollen Anpassung, ne? Die eigene Decke dabei und ein Gerät, womit du einfach an die Leckereien immer drankommst, die du haben möchtest.
Ja, absolut perfekt. Und so. Was ich aber an ihm cool finde, ist, dass er diese Gerätschaften nicht so übereifrig einsetzt, sondern ganz schlau sich so im bescheidenen Mittelmaß damit immer bewegt und immer nur so viele Ameisen frisst, dass er nicht irgendwie das ganze Volk ausrottet und sich selbst quasi seine zukünftigen Snacks abgräbt.
Wenn du jetzt sagst, du schreibst eine Kolumne über den, du besuchst den, wie geht das?
Ja, das war die größte Überraschung eigentlich, dass er eigentlich nichts macht. Das habe ich dann bei der ersten Folge recht schnell gemerkt, dass die Ameisenbären eigentlich, die haben so eine Erdkuhle, da legen sie sich rein. Meistens sogar so weit weg von den Zuschauern oder von den Zoobesuchern, dass man die nur so ein bisschen erahnen kann.
Typisch.
Ja, also sehr unkooperatives Zootier eigentlich. Das war es auch, was mich dann letztendlich gefesselt hat. Also für die Kolumne war das eine totale Herausforderung, weil eigentlich nichts passiert ist im Grunde. Und so kam es dann eben, dass ich mich da bei meinen Besuchen neben ihn gesetzt habe und immer mehr über ihn nachgedacht habe eigentlich, als ihn beobachtet habe. Und ich glaube, daher kommt so unsere, zumindest einseitige von meiner Seite aus, Seelenverwandtschaft.
Okay, weil er dir keine Hinweise darüber gibt, dass er nachdenkt oder vielleicht sogar worüber er nachdenkt, kannst du dann dich in den Ameisenbär rein verlagern?
Genau, also ich fand eben, er ist ja ein ungewöhnliches Zootier in der Hinsicht, weil der Zoo ist ja dafür da, dass Menschen Tiere angucken können. Und wenn die Tiere sich dann verstecken oder jetzt nicht wie Seehunde oder Eisbären so ein bisschen vielleicht in den Vordergrund drängen oder wie Löwen was Spektakuläres machen, dann ist es für den Zoo ja eigentlich eher kontraproduktiv. Und das fand ich total interessant und habe dann viel über menschliche Erwartungen an Tiere und wie wir Tiere sehen nachgedacht. Und da war der Ameisenbär so das ideale Modell dafür.
Jetzt habt ihr viel Zeit miteinander verbracht. Gab es da auch mal so vielleicht so ein paar Zeichen der Zuwendung oder Annäherung von Ernst Einers Seite aus?
Dadurch, dass er eben noch ein kleiner Ameisenbär war, ein Baby und dann Kind, war er wirklich auch ganz zutraulich und rüsselte dann immer auch so ein bisschen an meinem Arm rum und so. Wobei man sagen muss, dass Ameisenbären in Wahrheit total gefährlich sind, was man nicht denken würde, weil die keine Zähne haben, aber wahnsinnig scharfe Krallen. Und deswegen war das eigentlich gar nicht so ohne, dass ich da im Gehege sein durfte. Das ist auch nur möglich tatsächlich, wenn die ganz jung sind und von Hand aufgezogen werden. Die Älteren darf man nicht unterschätzen, wie wehrhaft die sein können.
Du hast dann ja angefangen, diese Kolumne zu schreiben. Klingt für mich erstmal so wie ein Experiment. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sowas scheitert.
Die Kolumne hieß Ein Jahr mit Ernst Einer. Bisschen vom Reimschema schwierig, aber gut gedacht. Und es war eigentlich der Plan, den durch sein ganzes erstes Lebensjahr zu begleiten. Und deswegen hatte ich auch den Willen, das dann durchzuziehen, auch als ich gemerkt habe, es wird von seiner Seite aus schwierig. Und ich habe gemerkt, dass der irgendwie auch bei den Lesern was angestoßen hat ein bisschen. Also die haben unfassbar gut drauf reagiert, gab wahnsinnig viel Zuspruch. Also Tiere laufen natürlich immer gut, aber das war nochmal so ein Gang hochgeschalten, hatte ich das Gefühl. Vor allen Dingen, weil er jetzt nicht so den gewöhnlichen Niedlichkeitskonzepten entspricht er ja nicht so unbedingt, muss man sagen.
Ungefähr vor 11 Jahren war das in Stuttgart. Da kam einst einer und dann hast du angefangen, diese Kolumne zu schreiben. Wie lange lief die? Gib mir mal ungefähr, wie viel Post kam denn da?
So. Also das Problem war, dass es ja auf sein erstes Lebensjahr angelegt war und dass er leider aber Stuttgart verlassen musste mit 6 Monaten.
Ah.
Weil es gibt da ja so ein europaweites Zuchtprogramm quasi, was alle Zoos mit einschließt und was alle Tierarten mit einschließt. Und da hat quasi jedes Tier wie so ein Einwohnermeldeamt, das in einem Zoo sitzt. Und die beschließen dann, wo kommt der Ameisenbär hin, wo wird einer gebraucht. Und da wurde er quasi vor seiner Zeit abberufen und nach England auf die Isle of Wight verschifft. Und gerade als ich so dachte, komm, jetzt vielleicht, ne, wenn er so erwachsen wird, vielleicht passiert da doch noch was und er wird doch noch ein bisschen aktiver oder so. Da kamen die Leute mit der Kiste und haben ihn geholt. Das war sehr traurig.
Was hast du denn da gemacht?
Ich habe ein bisschen geweint, das muss ich schon sagen. Also ich war so dabei, als die eben ihm diese Kiste präsentiert haben, weil die Idee war, sie präsentieren sie ihm am Abend vor der Abreise, damit er sich da vielleicht zum Schlafen schon reinlegt und schlafend abtransportiert wird. Und ich war traurig. Er hat mir echt gefehlt, weil ich war da alle 2 Wochen, immer einen Nachmittag lang. Und das hinterließ eine langnasige Lücke, würde ich sagen.
Hast du ihn denn dann nochmal wieder gesehen?
Als Überraschung, als Weihnachtsüberraschung für die Leser hatten wir uns überlegt, dass ich ihn dann im Dezember, also so ein halbes Jahr nach seiner Abreise, besuche und berichte, wie es ihm da geht. Und ich bin da tatsächlich dann ausgesprochen umständlich auf die Isle of Wight gereist. Ich durfte auch da wieder in sein Gehege, weil er eben auch noch als junger Ameisenbär noch nicht so wahnsinnig gefährlich ist. Und also er hat dann am Ende seine Nase komplett bis zum Anschlag in meinen Parka-Ärmel reingeschoben.
Ach, ist das schön.
Und das war wirklich schon, also wo ich so denken muss, ach komm, er hat irgendwie doch auch was gespürt. Also ich wollte da nicht zu sehr drüber nachdenken, das bewährt sich ja in solchen Sachen nie, wenn man sich das
sagt. Also ich habe noch nie gehört, dass das ein Ameisenbär bei irgendjemand ganz wild Fremdem so aus dem Stegreif macht. Insofern glaube ich schon.
Ich glaube es auch.
Ich glaube es auch. Was ist denn jetzt eigentlich? Wie geht das weiter? Also geht es ihm erstmal gut da auf der Isle of Wight? Und was machst du jetzt ohne Ameisenbär?
Also ich habe seine Geschichte immer so ein bisschen verfolgt, eben immer alle paar Monate immer mal wieder gegoogelt, gibt es Nachrichten. Und er ist inzwischen auch schon 2-mal Vater und 1-mal Großvater inzwischen sogar geworden. Und also er hat es dort sehr gut, weil es ist ein ganz kleiner Zoo, der auf Tiere aus dem Amazonasbereich spezialisiert ist. Und während er in Stuttgart halt so ein bisschen unter ferner Liefen eigentlich verbucht war, weil die hat natürlich viel spektakulärere Tiere, ist er da eigentlich so ein bisschen der Star. Und das ist ganz schön. Und ich habe ihn tatsächlich auch im letzten Jahr nach 11 Jahren wiedergesehen und bin hingefahren und habe ihn besucht.
Mhm. Warum warst du nochmal da?
Er ist mir nie richtig aus dem Kopf gegangen, muss ich sagen. Ich hatte auch auf all meinen diversen Schreibtischen in diversen Arbeitsstätten in den letzten 11 Jahren immer ein gerahmtes Foto von ihm auf dem Schreibtisch. Jetzt war eigentlich der Anlass, also ich habe immer mal gedacht, ach, man müsste ihn mal besuchen, aber wie man das eben dann immer so denkt. Und jetzt habe ich aber ein Buch geschrieben über verschiedene Tiere, die mir sehr am Herzen liegen und da dürfte der Ernst einer nicht fehlen und da bin ich nochmal hingefahren.
Wie war das? Also im Vergleich vielleicht auch zum ersten?
Jetzt inzwischen darf man also nicht mehr zu ihm ins Gehege, weil er jetzt doch auch sehr launisch wohl geworden ist. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass ich wie so die Crazy Anteater Lady rüberkomme, wenn ich dem Zoo schreibe, ich kenne den und will den besuchen nach 11 Jahren. Und es war aber, sie waren total nett und ich hatte dann so eine halbstündige Audienz bei ihm, von der er die Hälfte natürlich wieder verschlafen hat. Aber es gab am Ende auch wieder so einen sehr rührenden Moment, wo er dann seine Nase so durch die Stäbe gesteckt hat und an meine Hand geschnuppert und geleckt hat. Und das war okay für mich. Das hat gereicht, dann musste ich auch schon wieder ein bisschen weinen.
Was würdest du denn sagen, so zum Schluss, was kann man denn von so einem Ameisenbär lernen? Oder was hast du von dem Ameisenbär gelernt?
Auf mich strahlte er so eine unglaubliche Ruhe aus, weil er halt wirklich auch ein sehr meditatives Wesen hat. Er geht da manchmal ein bisschen behaglich umher und schwenkt den Rüssel und fährt die Zunge aus und wieder zurück. Und macht eben nicht so wirklich viel. Und ich fand eben auch diesen Aspekt, da habe ich öfter dran gedacht, in verschiedenen Lebenssituationen zu sagen, ich könnte jetzt, weil ich so eine super gute Nase und so eine super tolle Zunge habe, könnte ich jetzt ein ganzes Termitenvolk auf einen Sitz wegfespern. Aber dann zu sagen, nee, ich ziehe mich so nach der Hälfte zurück, weil morgen ist auch noch ein Tag und übermorgen auch noch. Zu viel Anstrengung schadet manchmal vielleicht auch. Also der Ameisenbär ist nicht das Tier der Selbstoptimierung, das kann man, glaube ich, so sagen. Und das fand ich wahnsinnig sympathisch.
Deutschlandfunk Nova 100.
Das war sie, die 100. mit Zoogeschichten heute. Zoo ist etwas, das polarisiert. Und auf der einen Seite hast du süße Tiere und Artenschutz. Und auf der anderen Seite gibt es da so Begriffe wie Freiheitsberaubung, Gitter, Deprivationssyndrome. Das ist, wenn die Tiere völlig gaga sind und nur noch so auf und ablaufen. Aber am Ende gibt es auch immer etwas wie so einen Funken, der da so überspringt.
Ja, das hast du ja anfangs gesagt, das macht irgendwas mit uns. Wenn du vor so einem großen Tier stehst und sei es in Zoo oder in der Serengeti, das macht was mit uns. Und vielleicht ist diese Funke allein so viel wert.
Ja, aber ob der Zoo jetzt gut ist oder nicht, das lösen wir am Ende nicht auf. Wir können aber am Ende Danke sagen für die Geschichten an Monika Arends, die erzählt hat, wie der Gorilla im Pungu aus Afrika nach Europa kam. Danke an Christian Rex, der erzählt hat, was nötig ist, um zwei Zootiere, in dem Fall die Bärin Lula und den Löwen Simba, aus einer umkämpften Stadt wie Mossul zu retten. Und was mich mit dem Thema so am Ende versöhnt hat, ist ja die Geschichte von Anja Rützel und ihrem Ameisenbären Ernst Einer. Der hieß übrigens genauso, weil der Pfleger so hieß, der ihn damals betraut hat. Also herrliche Sache, danke Anja. Niloufar Elhami und Julia Roche haben sich um die Geschichten gekümmert und die Redaktion gemacht. Technik hatte Uwe Bräunig. Und ja, auch wenn ich jetzt kein ausgewiesener Zoofreund bin und auch keiner werde, Zoogeschichten höre ich mir ziemlich gerne an. Und wenn das bei euch auch so ist, dann tut mir doch den Gefallen, teilt das, erzählt anderen von unserem Podcast. Und ganz wichtig, wenn ihr Dinge erlebt, von denen ihr denkt, wow, was für eine Geschichte, dann sagt uns gerne Bescheid. Denn genau diese Geschichten sind nirgendwo besser aufgehoben als bei uns. Bei Deutschlandfunk Nova, bei der 100. Stefan Beuting, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, 100.
So der erste Gedanke, den man hat bei Kriegsgebieten, Krisengebieten ist, wir müssen den Menschen helfen. Aber es geht Amir Khalil vor allen Dingen darum, dass wenn man die Tiere rettet, man auch den Menschen hilft. Das klingt irgendwie erstmal so komisch, aber es zeigt sich allein schon an dem Effekt, den die Tiere auf die Soldaten an der Grenze hatten.
Einen Tag haben die sich lustig über uns gemacht. Wir sind komisch, wir sind lustig. Einen Tag danach kommen die ersten Soldaten mit Apfel, mit ihrem Essen, dürfen wir die Tiere futtern. Der zweite Soldat hat zwei Hühnchen beschlagnahmt von irgendeinem LKW und da kommt mit zwei Hühnchen, da ist dein Essen. Da heißt die Futter von deiner Löwe. Und die waren so stolz. Und man sieht, dass die Tiere dort haben wirklich auch einen sehr friedlichen, kleinen Beitrag in diesem Gebiet.
Der Mustafa Haykal, der die Geschichte vom Pungu aufgeschrieben hat, der wollte halt nun wissen, ob es von dem kleinen Affen noch irgendwas gibt. Ein Skelett zum Beispiel. Und tatsächlich, beim Naturkundemuseum in Berlin haben sie ihm gesagt, ja, ist hier. Und er hat sich gefreut und ist hin und hat sich das angeschaut. Das lag da in einem Eisenschrank, so ein altes Affenskelett mit zwei alten Schildern dran. Da stand Julius Falkenstein und eine Jahreszahl drauf. Und der Mustafa Haykal hob das Skelett hoch und war glücklich. Für den schloss sich der echte Kreis. Und eine Zeit später wollte er eine Ausstellung über Gorillas machen und sich das Skelett dafür ausborgen. Und dann sagten die Leute im Naturkundemuseum aber, wieso, das ist doch von einem Schimpansen. Da hatten die sich die Knochen nochmal genauer angeschaut. Und den Mustafa Haykal hat das erstmal geknickt. Aber inzwischen denkt er, okay, dass ich vor dem Pungus Überresten stand, war eine Zeit lang die Wahrheit für mich. Und jetzt halt nicht mehr. Und er denkt aber auch, dass die Knochen von dem Gorilla vielleicht noch irgendwo dort sind im Museum. Denn es gab ja die beiden Schilder, die irrtümlich an das Schimpansenskelett drangehängt wurden. Und die müssen ja von irgendwo herkommen.
Für die Geschichte mit dem Ameisenbär habe ich vorher am Telefon mit der Interviewpartnerin Anja Rützel gesprochen. Und da hat sie mir erzählt, dass Ameisenbären so, ja, so ein bisschen gemütliche Tiere sind. Und das hat sie auch im Interview gesagt. Und die sind eben auch gemütlich, was so ihr Paarungsverhalten angeht. Es gibt wohl super viele Ameisenbären, die haben einen Partner, aber die haben keinen Sex miteinander. Also die leben so quasi eine platonische Beziehung. Aber bei dem Ameisenbär aus unserer Geschichte, bei Ernst Einer, ist es anders. Der hat eine Partnerin, mit der er auch schon mehrfach Junge gezeugt hat. Und jetzt ist es gerade so, dass er leider getrennt lebt von seiner Partnerin, weil es gibt in dem Zoo einen Zuchtstopp.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.